Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Diesmal auch wieder vom Glückfindertag hier, Alte Börse Berlin-Marzahn. Und diesmal bei mir auf meinem schönen braunen Sofa der Schauspieler und Kommunikationstrainer Laszlo Kish. Hallo lieber Laszlo.
Hallo lieber Andreas.
Laszlo, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns deine Geschichte zu erzählen sozusagen.
Danke, dass ich darf.
Sehr, sehr gerne. Wie du wurdest, was du bist und was dein Weg war. Und an der Stelle will ich es im Prinzip auch schon gut sein lassen. Erfreut euch an der angenehmen Stimme von Laszlo Kish, wie er euch sein Leben erzählt. Nein, Gott. Lass uns anfangen. Wie hat das Ganze angefangen? Laszlo Kish, du kommst aus? Ist kein deutscher Name, kein Schweizer Name?
Nein, das ist kein deutscher Name. Ich habe irgendwo, trage ich noch den Stempel Made in Hungary. Mhm. Also ich wurde in Ungarn gezeugt, dann kam da eine Revolution dazwischen und dadurch bin ich dann in der Schweiz gelandet. Mhm. Meine Mutter hat mich hochschwanger rausgetragen über die Grenze und bin da zur Welt gekommen, da aufgewachsen, da meine Schule, Schulzeit, Ausbildung, Schauspielausbildung habe ich da gemacht in Zürich. Und ja, habe auch da meine Anfänge am Zürcher Schauspielhaus gehabt und bin von da aus dann nach Köln an Schauspiel zu Jürgen Flimm und lebe seit 16 Jahren hier in Berlin.
Mhm. Du hast in mehreren großen Fernsehproduktionen mitgespielt. Hier in Deutschland, glaube ich, eine der bekanntesten ist der Tatort, wo du Tatortkommissar warst. Dann gab es aber auch in der Schweiz einen schönen Film, wo wir dich gerade neulich gesehen haben. Der Film über das Swiss Grounding, ja, wo du auch mitgespielt hast. Meine Frau ganz aufgeregt, ah, der Laszlo, guck mal. Mhm. Ich sag, ja, das ist er genau. Und das heißt, du hast sowohl Bühne als auch Fernsehluft geschnuppert und gemacht.
Ja.
Wir hatten gestern Abend kurz Zeit, uns im Vorgespräch zu unterhalten. Und du hast mir gesagt, Andreas, heute lebe ich ein glückliches Leben. Das ist der Grund, warum ich dich interviewe. Hättest du mich sozusagen mit 50 getroffen oder mit 49, da war ich Schauspieler, da war ich sozusagen schon bekannt. Ja, da hätte ich nicht gesagt, dass ich ein glückliches Leben lebe. Also
ja,
anders als heute, sagen wir
ja,
mal so.
Ja, also vielleicht hätte ich auch gesagt, dass ich ein glückliches Leben lebe, aber es war immer trotzdem eine Unzufriedenheit da. Also ich konnte auch mit dem hier die Währung, was bin ich wert, ja, mhm, wovon wir heute gesprochen haben. Ich bin unbezahlbar, ja, aber versucht's doch. Mhm. Meine innere Währung, die hat das immer anders gesehen, als von außen das Echo war. Ich hatte sehr früh, gleich noch während der Schauspielschule, hatte ich gemessen an dem, wie es den anderen ging, hatte ich großen Erfolg. Ich konnte gleich an große Häuser gehen. Ich konnte sofort drehen. Und zwar wirklich, ich bin einfach beim Produzenten vorbeigegangen und habe gesagt, ich möchte gern Filme drehen. Ich sagte, ja gut, komm rein, ich habe da eine Rolle für dich. Also so wie man sich das nur überhaupt nicht vorstellt. Und trotzdem war ich habe gut verdient, ich hatte Erfolg, das Publikum mochte mich, ich habe Autogramme geschrieben ohne Ende und trotzdem war ich immer irgendwo unzufrieden. Ich war unzufrieden, weil niemand entdeckt hatte, dass ich eigentlich gar nicht gut bin. Ja? Alle haben immer gedacht, wow, das ist ja toll. Und ich dachte mir, wann fliegt denn das auf? Also, ja, wann fliegt denn das auf? Wann merken die, dass ich das gar nicht kann? Ja, das wiederum führte dazu, mein Gott, was sind das für Vollidioten, dass sie nicht merken, dass ich es nicht kann? Also, was ist dieses Lob wert? Es ist nichts wert, weil sie haben es nicht gemerkt. Also, das bestimmt dann auch mein Denken über die, die jetzt dieses Lob aussprechen oder die mich wertschätzen. Wo ich immer gesagt habe, ja, alles in Ordnung, ja. Wieder einer, der es nicht gecheckt hat.
Wie kamst du denn, also Entschuldigung, darf ich also nur rein, wie kamst du denn zu dieser Ansicht? Also wer hat dir gesagt, du kannst es nicht oder du bist es nicht wertvoll oder du bist es nicht?
Nee, es war gar nicht wertvoll in dem Sinne. So an mir als Mensch habe ich nicht wirklich gezweifelt. An mir mir als Schauspieler, habe ich gezweifelt. Ja, ich hatte die große Illusion, ich muss als Schauspieler, im Übrigen ist das nach wie vor meine Meinung, ich muss als Schauspieler hundertprozentig in jeder Sekunde wahrhaftig sein. Wenn ich auf der Bühne bin oder wenn ich etwas darstelle. Also ganz, ganz eklatant hier bei Grounding, was du gesagt hast, weil der Typ, den ich da dargestellt habe, der lebt noch. Ja, mhm. Also da hatte ich wirklich Angst, dass einer im Publikum jetzt mal aufsteht und sagt, nee, so war das aber nicht.
Mhm. Weil der hätte es ja wissen müssen, ich meine.
Wer, wenn nicht er? Ja. Ja? Also ich entsprach meinen eigenen Anforderungen nicht. Ich war nicht immer wahrhaftig auf der Bühne. Es gab durchaus auch Momente, so die sogenannten Brot- und Wurst-Momente, wo ich einfach Sachen behauptet habe. Halt zwar handwerklich einigermaßen geschickt und konnte das so darstellen oder so behaupten, dass das viele Leute geglaubt haben, aber vor mir selber hatte das keinen Bestand. Mhm. Und eben, dass sie das nicht bemerkt hatten, das habe ich ihnen übel genommen. Das habe ich der Außenwelt übel genommen. Und
Entschuldigung, lass mich noch, ich weiß nicht, und das tut mir leid, ist meine Aufgabe. Aber dass sie das nicht bemerkt haben, impliziert, dass es nicht so war. Also sozusagen, dass die Wahrheit ist, dass es nicht so war. Aber woher willst du denn wissen, dass sie es, also vielleicht warst du ja richtig gut.
Ja, die Denke war eine andere. Ach so. Die Denke war, das sind alles Pfeifen, die merken es nicht. Ja? Also die Denke war nicht, naja, vielleicht war ich doch gut und ich konnte sie überzeugen, sondern die Denke war, ich habe mich selber nicht überzeugt. Mhm. Ja, ich weiß, wo ich nicht wahrhaftig war. Also so diese große Forderung an Schauspieler, die ich, wie gesagt, nach wie vor habe. Und ich weiß, wo ich das nicht bin. Ich weiß, wo ich etwas behaupte. Und das ist ja eine sehr alte Geschichte. Ingrid Bergman sagte mal nach einer Aufnahme zu Hitchcock, wir müssen noch eine machen, ich habe es nicht gefühlt. Und dann sagt Hitchcock, Ingrid, just pretend. Mhm. Tu nur so, ja, es reicht. Es reicht aus. Und natürlich ist es mit meinem Job als Schauspieler über Behauptung etwas glaubhaft zu machen. Mhm. Aber ich wusste, es war nicht wahrhaftig. Ich wusste, die Leute haben es nicht bemerkt. Und ich hatte Angst, irgendwann wird es auffliegen. Also das war der eine Punkt, dass ich das Publikum dafür verachtet habe, dass sie mich als Hochstapler nicht erkannt haben. Der zweite Punkt war, dass ich immer ganz furchtbare Umstände hatte. Es waren furchtbare Regisseure. Es waren furchtbare Kollegen. Es waren ganz die Grundbedingungen überhaupt, also ich war mit der Gesamtsituation sowas von unzufrieden. Ja, und das führte natürlich irgendwann mal dazu, dass es einmal mit der Karriere irgendwann mal tatsächlich von einem Tag auf den anderen hörte das auf. Also wenn ich irgendwie im Jahr davor noch 50, 60 Drehtage hatte im Jahr, was unglaublich viel ist, dann hatte ich im nächsten Jahr keinen Drehtag. Also dieser Schritt runter, das war einerseits folgerichtig, ja, weil, aha, sie haben es jetzt vielleicht doch erkannt. Mhm. Andererseits war es aber auch unerklärlich, weil ich habe ja nichts anders. Ich habe nichts anders gemacht. Mir ist dann erst sehr viel später aufgefallen, dass ich kein Ziel mehr hatte. Das Ziel war gewesen der Tatort. Das hatte ich nach dem in der zweiten Heimat von Edgar Reitz mitgespielt. Und da hatten wir eine Premiere in Venedig am Lido mit Motorbootvorfahren, roter Teppich, Paparazzi. Hier, gucken Sie mal hier hin, lächeln, knipsen, der ganze Zirkus. Und am Abend danach stand ich mit meiner Frau auf dem Markusplatz und habe gesagt, tja, du, was kann mir jetzt das deutsche Fernsehen noch bieten? Ich meine, ich hatte alles. Ja, das war einfach ein Hammer jetzt. Und dann sage ich, naja, Tatort-Kommissar, Tatort ist so ein Kronjuwel, das könnten Sie mir nochmal anbieten. Und tatsächlich haben sie mir zwei Monate später, ohne irgendeine Bewerbung, ohne irgendwas, klingelte bei mir das Telefon, möchten Sie Tatort-Kommissar werden? Wo ich dann auch dachte, nee. Das ist einer aus meiner alten Schauspielschule. Ja? Die Nummer hatten wir öfter durch, so in den Pausen. So, stell dir vor, du hast gerade irgendwo in Wanne-Eickel unterschrieben und Spielberg ruft an und sagt, willst du nicht? Was mir im Übrigen tatsächlich passiert ist.
Dass du in Wanne-Eickel unterschrieben hast?
Ich hatte, also nicht ganz Wanne-Eickel, Bremen. Ich hatte gerade einen Stückvertrag in Bremen gerade unterschrieben und dann kam ein Anruf aus Wien von einem Besetzer für Schindlers Liste. Spielberg möchte, dass sie da mitspielen. Und
naja, Berlin, also Bremen ist ja auch.
Bremen war schön. Die Produktion kam nie raus, weil dann meine Partnerin krank wurde und das dann dazu führte, dass die Produktion abgesagt wurde. Aber da da hatte Herr Spielberg sich schon andersweitig umgesehen.
Tatort war dann durch. Also Tatort hat man dir dann angeboten?
Hat man mir angeboten, habe ich gemacht. Ich war natürlich komplett unzufrieden mit dem Tatort, weil ganz furchtbare Bücher, ganz furchtbare Geschichten, ganz furchtbare Figuren, ganz furchtbare Regisseure und die Kamera überhaupt und die Produktionsbedingungen, wie kann man so arbeiten? Die Dinger hatten trotzdem Erfolg, aber ich wollte dann nichts mehr. Es gab nichts mehr, was ich verfolgt habe. Also ich hatte jetzt den Tatort und ja, okay, jetzt ist Tatort und das habe ich dann, ich glaube, 10-mal gemacht. Und danach fing es an, eben weil keine Ziele mehr, danach fing es an, wie soll ich das, die Angebote, die ich bekam, habe ich als Demütigung empfunden. Mhm. Ja, weil es war nicht mehr Hauptabend, sondern es war Vorabendprogramm, was ein ganz großes, also so in der Fernsehlandschaft wirklich eine ganz große Zäsur ist. Und ich habe da 4 Jahre lang in einer Serie gedreht, für die ich mich furchtbar geschämt habe, bis ich eines Tages bei mir um die Ecke zur Post gehe und Brief aufgeben will. Und dann fragt mich, die Frau da am Schalter fragt mich, und kriegen Sie sie? Ich hatte keine Ahnung, was ich meine. Was? Wen? Wie? Was? Na, die Lena. Das war da die Hauptfigur in dem Ding, mit der ich in der Serie so eine beginnende Liebesgeschichte hatte. Und kriegen Sie sie? Ich sagte, nee, das verrate ich Ihnen doch nicht, sonst gucken Sie nicht mehr. Sagt sie, doch. Ich gucke, weil wissen Sie, das ist so gut, abends so nach Hause zu gehen von der Arbeit und einfach das anzuschalten und das plätschert dann so dahin. Und das war der Moment, wo ich merkte, deswegen mache ich's. Für diese Frau mache ich das. Für die mache ich das, weil der tut das gut. Ja, es ist völlig wurscht, ob mir das gefällt, ob ich das mag, ob ich mir das anschaue. Habe ich nicht gemacht, ich habe es mir nicht angeschaut, aber sie hat sich das angeschaut, ihr hat's gefallen und sie sagte, ach, da bereiten sie mir immer so eine schöne Dreiviertelstunde. Ja, okay, das könnte so eine Richtung sein, wo ich vielleicht so meine Zufriedenheit finde. Ja, wo ich plötzlich da auch den Sinn in dem erkenne, was ich mache. Und dann, scheiß auf die Wahrhaftigkeit. Ja, sie glaubt's und es geht ihr gut damit. Das ist gut, das ist wunderbar. Das wollte ich, das war von Anfang an mein Impetus, um Schauspieler zu werden. Ich wollte über Menschen erzählen und ich wollte Verständnis für Verhaltensformen, die vielleicht ungewöhnlich sind oder die wir vielleicht ablehnen. Dafür wollte ich Verständnis wecken. Ausgehend von der Prämisse, die ich schon sehr viel früher kannte oder von der Annahme, dass jeder irgendwie immer das Beste macht, was er kann. So aus seiner besten Option heraus operiert. Dass es ganz wenig wirklich boshafte Menschen gibt. Böse Menschen, sondern die auch böse Sachen machen, die wir in der Zeitung lesen, wo wir sagen, oh, mein Gott, wie schrecklich. Ja, ist es. Und in dem Moment war es für diese Person die wohl einzige beziehungsweise die beste Möglichkeit zu handeln. Und dafür eine Wachheit, dafür eine Empfänglichkeit zu kreieren bei den Zuschauern, das war der eigentliche Grund, wieso ich das gemacht habe.
Und du hast es jetzt sehr schön beschrieben, es ging dann nach dem Tatort, fiel das herunter sozusagen kurz von 60, 70 Drehtagen im Jahr auf einen. Hast du dich da hinterfragt und hast gesagt, ist das, was ich hier denn mache, überhaupt sinnvoll? Also wäre ich nicht lieber was anderes geworden? Ist nicht?
Ja, natürlich. Also das war der Moment, wo ich dachte, vielleicht hatte mein Vater doch recht, als er gesagt hat, lern was Anständiges.
Also das war bei dir auch ein Thema. Also die Begeisterung, als du sagtest, du wirst Schauspieler, war nicht so groß.
Die war, sagen wir mal, gebremst. Also das ging bis zur Drohung, mich zu enterben und zu verstoßen. Und da habe ich gemerkt, das ist ja etwas, was mich motiviert. Also wenn ich so Kontra kriege, ja, dann sei so, jetzt erst recht.
Also motiviert im Sinne von, dein Vater hat gesagt, man kann damit kein Geld verdienen oder ja, das wird nicht erfolgreich sein, was du tust, oder?
Also mein Vater war Arzt und mein Vater hatte den gleichen Vornamen wie ich. Ich sollte seine Praxis übernehmen.
Klar, dann passt Schild, ne?
Genau. Das war mit ein Argument. Hat er gesagt, du musst nicht mal das Namensschild auswechseln, du kannst sogar die Visitenkarten behalten, Briefkopf, du kannst alles behalten.
1000 Stück gedruckt.
Und
ja.
Das war das, wo ich dachte, wie gruselig ist das denn? Ja, also ich habe da schon ein eigenes Leben und außerdem war ich oder bin ich tatsächlich nach wie vor der Meinung, dass Arzt auch ein Beruf ist, wo man sowas wie eine Berufung haben darf. Also das muss nicht, wenn ich den Beruf des Arztes ergreife, dann denke ich nicht in erster Linie, heute ist es anders, aber damals war es so, denke ich nicht in erster Linie an das Einfamilienhaus, an den Swimmingpool, an den Golfclub, was man sich da als niedergelassener Arzt damals alles locker leisten konnte, sondern ich denke dann schon, das hat doch was mit Menschen zu tun. Also in mir dürfte dann sowas sein wie der Wunsch, Menschen zu helfen und zwar auf gesundheitlichem Gebiete zu helfen, wenn ich Arzt werden will. Und das hatte ich nur überhaupt nicht. Mhm. Ja, also Gesundheit war gegeben. Und was soll ich da als Arzt irgendwie mich rumtreiben? Also damit hatte ich es nicht. Außerdem, die Fächer, die ich in der Schule immer gehasst habe, waren Chemie, Physik und Biologie. Und das ist das erste Jahr. Chemie, Physik und Biologie. Das ist das erste Jahr des Medizinstudiums, wo ich gesagt habe, nee, no fucking way. Und es hat mich wirklich nicht interessiert, Menschen aufzuschneiden. Oder mein Vater hat mir gesagt, der war Geburtshelfer, hat gesagt, diese Schönheit, wenn neues Leben auf die Welt kommt. So, ja, ja, und ich spür's nicht. Mhm. Ja, also, ja, natürlich, klar ist das was Tolles und ich war auch froh für ihn, dass er sich dafür begeisterte. Er war ein super guter Arzt, seine Patientinnen mochten ihn, er war beliebt, der hat irrsinnig viel von seiner Freizeit auch, zwar immer murrend und fluchend, also so von altem Schrot und Korn, aber der hat immer sehr, sehr, sehr viel Zeit in seinem Beruf und in seine Berufung investiert. Mhm. Und das wollte ich auch. Ich wollte auch etwas für mich haben, wo ich weiß, wieso ich das mache, wo ich weiß, es stimmt. Also wo eine innere Stimme da ist, die mir sagt, das ist es, mach's, das ist es. Und das war sehr, sehr früh schon für mich, hatte das was mit Film zu tun. Mhm. Das war aber, wenn ich im Kino saß und boah, diese großen Filme sah und toll und guck mal, der Regisseur hat das jetzt gemacht und mit was für Leuten der gearbeitet hat und wie toll das ist. Das war für mich etwa so erreichbar, wie ich möchte Präsident der Vereinigten, gut, das kann heutzutage jeder. Ich will Papst werden, was ich übrigens auch mal werden wollte. Ich will Papst werden, ja, das war so etwa so erreichbar. Bis mir dann auf einer Reise, ich war, wie alt war ich, 13 glaube ich, da hat mir in Rumänien ein Fernsehregisseur, den wir da kennengelernt haben, hat mir gesagt, du, das kann man lernen. Da gibt's Schulen. Das ist nicht unerreichbar.
So wie Papst?
Ja.
Also so Schule ja. Für Papst?
Wobei Papst ist auch, glaube ich, erreichbar.
Ja, ja. Ich also, denke noch drüber nach.
Für mich wäre es erreichbar gewesen. Ich wollte Papst werden, weil ich einfach Angst hatte vor der Hölle. Ja,
das ist mit Abstand der sicherste Weg davor. Ja, das ist
ja und sicher. Ich dachte, ein Papst wird automatisch irgendwann mal heilig gesprochen. Das ist eine sichere Nummer.
Das ist eine Bank.
Ja, verstehst du? Also ich werde Papst. Gut, also das bin ich dann nicht geworden.
Bewerbungen bitte an Vatikanstraße 1, Rom.
Ja, und so hat sich dann rauskristallisiert, dass ich Schauspieler werden will. Bis dahin hatte ich immer so nachgeplappert, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich will Arzt werden, ohne mir genau klar zu werden darüber, was das ist.
Ja. Und jetzt kommt der kleine Laszlo und oder der dann große Laszlo nach der Schule sozusagen und sagt so, Vater, das mit deinen Visitenkarten ist schön und ich gehe jetzt auf die Schauspielschule, ich lerne Schauspiel. Und Vater sagt, schau mal, kannst du nicht machen, hat keine Zukunft, verdienst du kein Geld. War das Motivator für dich? Also das war deine Motivation zu sagen, ich hau da jetzt richtig einen raus, das große Ziel, nee, erfolgreich zu werden und das zweite, Vater...
Nee, ich weiß, das ist ein bisschen widersprüchlich, aber Erfolg im Sinne von Ruhm war nie das Ziel. Das war im Gegenteil. Also das ist eher ein Aspekt, der nicht so meiner ist. Also wenn's drum geht, so hier ist der rote Teppich, dann gehe ich dann gern mal die Abkürzung hinten rum. Also wer möchte zu dem Fotografen? Wer sich nicht meldet, bin ich. Ja, also ich gehe dann eher lieber am roten Teppich vorbei. Das war gar nicht der Grund. Nein, ich wusste, ich möchte das machen. Ich möchte Geschichten erzählen. Und ich möchte Verständnis für Menschen und für deren Verhaltensweisen wecken oder schaffen. Mhm. Das war wirklich sehr früh, war das irgend so ein Gedanke, den ich da hatte, auch wenn ich den noch nicht so richtig, vielleicht so noch gar nicht richtig definieren konnte. Mhm. Also es war mehr so eine Art Gefühl oder... Mhm.
Ich habe vorhin gesagt, dass du heute sagst, ich habe heute eine heitere Gelassenheit dazu, ich habe heute ein anderes Verständnis. Das war nicht immer so. Du hast das am Anfang tatsächlich verbissener und auch wahrscheinlich mit mehr Struggle betrieben. Aber es gab so einen Moment, wo du gesagt hast, Mensch, ich könnte ja auch mal meine Sicht der Dinge sozusagen verändern, mhm, auf mein Leben, auf mich. Und das hat dir so eine Gelassenheit gegeben. Mhm.
Da kamen ein paar Sachen zusammen. Unter anderem kam ein Satz, den Trainer von mir gesagt hat, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Wo ich mir dachte, was ist denn das für ein Quatsch? Dafür habe ich jetzt 3000 Euro gezahlt, dass der mir diesen blöden Satz an den Kopf schmeißt? Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, Kindheit, glückliche Kindheit. Also wenn ich jetzt meine Biografie schreiben würde, wie würde ich die schreiben? Und dann ist mir aufgefallen, ich würde anfangen mit dem armen Flüchtlingskind, das fern von der Heimat zur Welt gekommen ist, die ganzen Traumata der Eltern mitbekommen hat, die ganzen Tränen, das ganze Heimweh. Diese Biografie hätte ich weiterhin so geschrieben, also das Opfer und dann gab's vielleicht mal einen glücklichen Moment, wo ich diesen Lehrer kennengelernt habe oder wo ich da mich dann angemeldet habe an der Schauspielschule oder wo ich mich hier und dort gemeldet habe. Aber es war immer ein Struggle. Es war immer, das Leben ist schwer und böse und ich komme zu kurz. Ich komme eindeutig zu kurz in diesem Leben. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist niemals zu spät für eine glückliche Kindheit. Wie würde dann die Biografie aussehen? Und dann fing ich an, diese Biografie tatsächlich aufzuschreiben. Und diese Biografie fing an mit dem Satz, ich bin ein Glückskind. Ich dachte, was? Was bin ich? Glückskind? Das kannst du, also,
Aber zu dem Zeitpunkt warst du schon Kommissar. Also du warst so, war alles sehr erfolgreich in deinem Leben.
Ja, ja. Okay. Aber das hat mich ja alles nicht glücklich gemacht. Mhm. Ja, ich war ja unzufrieden. Es hat mich alles irgendwie, es hat mich eher abgestoßen, als dass es mich wirklich glücklich gemacht hätte. Weil eben ich nicht genug, die Umstände immer scheiße. Also ich war einer von diesen ganz typischen, ich habe da ein Problem. Eins, ich habe viele Probleme. Und das ist auch scheiße. Und überhaupt, wie könnt ihr denn nur? Und das hier alles ist doch auch Dreck. Und mein Gott, seht ihr das alles nicht? Seid ihr alle bescheuert? So war ich drauf. Dann fing ich an, meine Biografie mit der glücklichen Kindheit zu schreiben. Ich bin ein Glückskind. Das ist doch totale Scheiße. Das stimmt doch nur vorne und hinten nicht. Naja, okay, meine Mutter war schwanger, als die geflohen sind. Da wurde geschossen. Meine Mutter hätte auch erschossen werden können. Ja, also dann wäre ich jetzt nicht hier. Naja, okay, gut, Zufall. Meine Eltern hätten zum Beispiel damals im stalinistischen Ungarn bleiben können. Dann wäre ich da in diesem Regime aufgewachsen, was damals so Ende der 50er nicht wirklich zum Lachen war. Okay, also gut. Sie hätten ja auch nach Westafrika auswandern können. Nee, sie sind in die Schweiz. Sie sind in das Land, wo die Zäune aus Schokolade sind. Ja, wo Milch und Honig fließen. Sie sind in das Land, das 200 Jahre lang keinen Krieg mehr gesehen hatte. Okay, also auch wieder so ein Glückspunkt. Außerdem, ich bin an einem Sonntag geboren. Ja, ich bin Sonntagskind. Also, und so fing ich dann an, mein gesamtes Leben einfach mal von der anderen Seite her zu betrachten. Also ich gehe zu einem Produzenten und sage, du, ich will bei dir im Film mitspielen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Produzent sagt, ja klar, mach. Ja, die ist gar nicht vorhanden, die Wahrscheinlichkeit. Also das heißt, ja, okay, dann schicken Sie erstmal Ihre Fotos, Ihren Lebenslauf und wenn was ist, dann melden wir uns, rufen Sie uns nicht an, wir melden uns bei Ihnen. Und du schon weißt, okay, die Sache ist gelaufen. Nee, und der sagt, ach ja, ich habe da eine Rolle, wir fangen in 2 Wochen an zu drehen, die kannst du haben. Und dann ging das so weiter. Ich habe Engagements bekommen. Also mein erstes Engagement war an einem der Häuser, was eines so der Ziele ist von Theaterschauspielern, das Zürcher Schauspielhaus. Und das Zürcher Schauspielhaus konkurrierte mit dem Wiener Burgtheater. Ich musste mich entscheiden zwischen Zürich und Wien, zwischen den 2 namhaftesten Theatern außerhalb Deutschlands. Also das ging schon sehr gut los. Und ich konnte das dann auch mal von der Warte aus sehen. Und dann kam auch noch dieses Erlebnis mit dieser Postfrau, kam dann noch dazu, wo ich dann plötzlich dachte, ey, doch, du machst etwas, was dir Spaß macht, weil die Arbeit selber, die hat mir immer Spaß gemacht. Spielen ist etwas vom Großartigsten überhaupt. Auf der Bühne sein, ach, geil. Publikum zu haben, herrlich. Mit dem Publikum spielen zu können, zu kommunizieren, das ist etwas Wunderbares. Oder auch drehen, ja, das ist dann mehr so die Uhrmacherarbeit. So, heute ist der erste Drehtag und wir drehen die Bettszene. Okay, guten Tag, mein Name ist Laszlo. Liegen Sie lieber unten oder oben? Geht, kann man machen. Und so einen Film so zusammenzusetzen, das macht auch Riesenlaune. Also mal zu sehen, so, okay, jetzt bin ich also mitten in der Geschichte. Jetzt hat er gerade die größte Krise hinter sich gehabt. Er hat sich gerade mit der ganzen Familie zerstritten und ist jetzt alleine zu Hause und trinkt ein Glas Wein. So fängt ein erster Drehtag an. Ja? Also mitten im Film. Oder wir machen das Finale, das große Showdown. Damit fangen wir an. Was im Übrigen nicht schlecht ist, weil dann weiß man, wo es hingeht. Jetzt habe ich mich verzettelt.
Wo hast du dich gar nicht. Alles gut. Du hast das alles aber so gesehen, wie du es mir jetzt beschreibst, mit dieser Begeisterung für diese Sachen, erst nachdem du deinen Blickpunkt verändert hattest auf dein Leben.
Ja.
Und also hätten wir das Gespräch mit 49 geführt?
Dann würde ich hier rumnölen und dir erzählen, wie scheiße das alles ist,
genau,
wie viel weniger Drehtage und wie überhaupt die ganze Landschaft komplett schon verhurt ist und diese ganze Film- und Fernsehindustrie, und guck dir die Scheiße doch an. Also schaltest du noch jemals die Glotze an? Nee, ich nicht. Ich nicht. Also so wäre es gelaufen, so mit 49 etwa.
Mhm. Ne? Dann diese Überlegung, schau, es ist letzten Endes eine Frage der Betrachtungsweise. Wie war meine Kindheit? Wer will es beweisen sozusagen? Ich entscheide, wie ich drauf gucke, wie ich mein Leben schreibe.
Das ist genau der Punkt. Ich entscheide, wie ich auf mein Leben blicke. Und ich entscheide, und das ist dieses furchtbar abgedroschene Ding mit Glas halb voll, halb leer. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Es ist eine Binse und trotzdem, wieso machen wir es nicht? Ja? Es ist ja so einfach. Es ist wirklich so einfach. Und wieso macht's der Großteil der Menschheit nicht? Wieso schauen wir immer auf das halb leere Glas?
Und ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht warum. Und wäre ich zu dir gekommen mit 49 und hätte dir ein Glas hingestellt und hätte dir gesagt, schau, wir sitzen in 5 oder in 10 Jahren, ich mach dich ein bisschen jünger, sitzen wir zusammen auf dem Sofa und du wirst mir sagen, diese Binse hat mein Leben verändert, dann hättest du gesagt, verschwinde. Ja, weil du es mir wahrscheinlich nicht geglaubt hättest.
Ja, esoterisches Gewäsch, ja, ja.
Genau.
Ja, nee.
Und du durftest selbst da hinkommen, letzten Endes.
Ich durfte selbst, also ich musste wirklich ganz tief tauchen.
Zu einem Tag Engagement von 60 zu 1.
Zu null Engagement.
Ja.
Zu null Engagement. Und dann lief noch ein bisschen Theater. Und das zeichnete sich damals auch so. Die Tendenz war, auch das wird immer weniger. Also es ist nicht so, oh Herr Kisch, Sie haben super gespielt, wir wollen Sie fürs nächste Stück auch noch haben. Mhm. Sondern danke, wir melden uns dann wieder. Ja? Obwohl ich tatsächlich super gespielt hatte. Ja? Mhm. Auf der Bühne weiß ich's. Mhm. Da kriege ich es ja mit, da kriege ich die Reaktion des Publikums mit. Das ist schon da an der Stelle einfacher. Nee, ich musste da wirklich ganz, ganz, ganz runter und hatte dann auch mal so eine Auszeit genommen. Es waren dann 3 Monate in Italien, in einem irrsinnig kleinen Dorf in Ligurien, hinten im Tal, wirklich das letzte Dorf, so am Berghang. Dieses Haus hatte eine Dachterrasse. Von da aus hast du aufs Mittelmeer oder habe ich aufs Mittelmeer gesehen, bis nach Korsika, wenn nicht dunstig war. Wunderbarer Blick. Und vor mir so ein Tal, wirklich so wie im Bilderbuch, wie es Kinder zeichnen, so ein V-Tal, ja, so ein Valprino. Und die Sonne am Abend verschwand so, der Schatten zog so den rechten Hang runter bis zum tiefsten Punkt und ging dann den anderen Hang wieder hoch, bis dann die Sonne ganz verschwunden war. Und da saß ich mal da und dachte, okay, guck mal, das Licht geht, Schatten ist schon da, Schatten ist schon fast unten angelangt. Wo ich mir dann dachte, Moment, guck doch mal woanders hin. Guck doch nicht mal auf den Schatten, sondern guck mal zur Sonne hin. Da ist noch Sonne. Ja? Und ja, Schatten wird kommen, aber erstmal, da ist doch noch Sonne. Und ich entscheide mich jede Sekunde, jede Zehntelsekunde entscheide ich mich dafür, wo ich meinen Blick hinrichte. Richte ich auf die Schattenseite oder richte ich es auf die Sonnenseite? Ich kann das selber entscheiden. Jeden Moment. Und jeden Moment wieder neu. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und dann kam dann tatsächlich noch dieses
es ist nie zu spät
für eine glückliche Kindheit. Und das hat dann tatsächlich Klick gemacht und das hat extrem viel in meinem Leben verändert. Ja, meiner Meinung nach hin zum Besseren. Mhm. Also ich bin ein wesentlich heiterer Mensch. Ich bin sehr viel gelassener. Ich habe kein Lampenfieber mehr. Vorher hatte mich Lampenfieber bisweilen schon ziemlich ereilt. Also es war so, dass ich in der Gasse stand und gesagt habe, nee, ich gehe nicht raus. Das war dein Stichwort. Ich gehe nicht raus. Nee. Und ich dann auf die Bühne stolperte und so nach den ersten paar Sätzen war es dann okay. Aber zum Teil war das wirklich heftig. Also richtig ging hin bis fast zur Lähmung. Mhm. Und der Moment, wo sich das komplett aufgelöst hat, war, wo ich mich so wie ich bin, mit allem, was ich habe, mit allem, was mir fehlt, mit allen guten Seiten, mit allen schlechten Seiten, wo ich mich einfach so akzeptiert hatte. Du hattest Popeye erwähnt, ja? I am what I am. Das ist der erste Satz von Popeye. Noch wichtiger ist der zweite Satz von Popeye. And that's all I am. Also ich bin, was ich bin und mehr bin ich nicht. Mehr ist nicht. wenn ihr mehr wollt, müsst ihr einen anderen nehmen. Wenn ihr mich nehmt, ist es das, was ihr kriegt. Nach bestem Wissen und Gewissen, ich gebe alles, ich bringe die volle Leistung, ist ja auch mein persönlicher Anspruch, aber innerhalb meiner Möglichkeiten, innerhalb meiner Grenzen. Ich war irrsinnig neidisch. Ich habe in Zürich angefangen mit am Schauspielhaus mit Christoph Waltz. Christoph Waltz hat mittlerweile 2 Oscars. Ja? Beim ersten Oscar habe ich noch gejubelt, beim zweiten fing ich an, wieso er, wieso nicht ich? Und ich hatte die Antwort aber sehr schnell. Erstens mal, ich will's nicht wirklich. Ja, ich will's nicht wirklich. Und ich erinnere mich, dass Christoph, das war 1980, in Zürich am Schauspielhaus gesagt hat, ich will einen Oscar. Haben wir gesagt, ja klar, Christoph, ja, ist in Ordnung. Ich will einen Oscar. Der hatte dieses Ziel, der wollte das. Ich wollte das nie. Jetzt nicht so, dass ich sagen würde, nein, ich nehme den Oscar nicht an. Klar würde ich den annehmen. Mit Wonne. Aber es ist nicht wirklich das, was ich will. Ja, es ist nicht das, was mich motiviert. Mich motiviert das Spiel an sich viel mehr. Also auf der Bühne zu stehen und den Moment wirklich zu erleben. Das war auch erst möglich, diese Wahrhaftigkeit, mit der ich mal angefangen habe oder mit der wir dieses Gespräch angefangen haben, diese Wahrhaftigkeit zu erleben, war auch erst möglich, als ich meine eigenen Grenzen akzeptiert hatte und als ich auch mein eigenes Können akzeptiert hatte. Das ist es, mehr ist es nicht, ja, aber das ist es. Und das, was ich kann und das, was ich mache und wie ich es mache, ist gut. Ja, man kann es sicher besser machen, man kann es anders machen, ich nicht. Ich in dem Moment nicht. Also das ist in dem Moment das Beste, was ich machen kann. Und dieses Akzeptieren, dass ich in jedem Augenblick, natürlich innerhalb meiner Grenzen, perfekt bin. Das heißt nicht, ich bin das perfekte menschliche Wesen. Ja, schaut mich an und bildet alle künftigen Kinder nach mir. Das meine ich nicht. Sondern ich bin innerhalb dessen, wir alle sind perfekt zur Welt gekommen. Wir sind geboren und sind erstmal ein Wunder und wir sind perfekt und wir können lieben, wir werden geliebt, wir können alles machen, wir lernen, wir entdecken. Es ist alles da, es ist alles da und es wird mit der Zeit wird es zugeschüttet. Mit der Zeit wird es zugeschüttet von du musst aber, du solltest und hast du schon und guck mal, wie die läuft, wie läufst du denn? Oder guck mal, die sind sehr viel dünner als du oder guck mal, die sind blond, wieso bist du schwarzhaarig? Du kannst nie sämtliche Anforderungen erfüllen. Du kannst nur von dir ausgehen und sagen, ich bin so, wie ich bin, perfekt. Jetzt gibt es keine bessere Fassung von mir. Natürlich habe ich auch so meine Vorstellung, es gibt da draußen einen Laszlo, der spielt perfekt Schlagzeug. Der spielt viel besser, als ich das mache. Dessen Wohnung ist aufgeräumt. Es gibt viele Eigenschaften oder viele Sachen, wo ich sage, ja, natürlich gibt's noch Luft nach oben, natürlich gibt es noch Entwicklungsmöglichkeiten. Aber jetzt gibt's das nicht. Der ist nirgendwo, der ist nicht, ich muss nur mein besseres Ich finden und dann bin ich glücklich. Nein, jetzt habe ich mein bestes Ich. Es gibt kein besseres. Und das ist im Übrigen auch die Grundlage meines Präsentationstrainings. Wenn die Leute kommen und sagen, ich habe Lampenfieber. Ja, klar hast du Lampenfieber, weil du versuchst, externen Anforderungen gerecht zu werden. Anforderungen, von denen du weißt, du kannst die nicht erfüllen und die kommen nicht von dir, sondern die kommen von außen. Wir werden alle in einem defizitären Zustand gehalten von Eltern, Lehrern, wohlmeinenden Nachbarn, von ganz besonders von der Werbung, weil nur defizitäre Menschen sind gute Konsumenten. Ja, nur wenn ich weiß, wie heißt diese Creme? Almazet oder irgend sowas? Ja, das muss ich trinken und dann ist das Ding hier weg.
Wie du siehst,
ja,
geht auch
ja.
Ohne.
Also es interessiert mich nicht. Das ist in Ordnung so. Ja, das ist in Ordnung. So bin ich. Und wenn mich jemand so besetzen kann oder so besetzen will, dann what you see is what you get. Ja, das bin ich. Ich bin perfekt. Ihr seid alle perfekt. Du bist perfekt. Ja? Wir alle sind perfekt. Und das dürfen wir wieder lernen. Das dürfen wir wieder lernen, dass wir großartige Wesen sind, dass wir tolle Menschen sind, dass wir unser bestes Potenzial haben und auch leben, wenn wir es zulassen. Und wenn wir uns nicht von außen oder über die Fernsteuerung mit der Innenstimme dann uns auch noch selber klein machen. Das ist im Prinzip mein Präsentationsseminar.
Und das ist sehr schön, weil das ist im Prinzip die Antwort, wie man mit Zweifeln mit sich selbst umzugehen hat. Um sich das immer wieder vor Augen zu halten und sich das immer wieder zu sagen und zu sagen, ich bin perfekt, so wie ich bin. Und I am what I am and that's all I am. Das ist genau die Lösung sozusagen. Wenn mal wieder der kleine Zweifel kommt, dann ist das sozusagen das Snickers. Und er kommt trotzdem, natürlich. Ja, ja. Der kommt immer wieder, bei mir auch. Laszlo, an der Stelle, vielen, vielen Dank. Wenn jetzt jemand, fange ich erstmal so an, das ist nämlich noch eine Frage, die mir eingefallen ist, sehen will, wie du spielst. Du bist jetzt auf dem Weg sozusagen in die Schweiz zu deiner nächsten großen Filmproduktion.
Ja.
Ich wurde gefragt, ob du weißt, wann du im Theater wieder mal spielst. Weißt du da schon was oder?
Nee, da konnte ich im Moment nichts festmachen, weil ich für eine sechsteilige Fernsehproduktion in die Schweiz gehe. Da sind die Termine erst seit kurzem klar. Also jetzt werde ich mich dann auf Theatersuche oder auf Bewerbungstour begeben für die Zeit nach April.
April, genau.
Ja.
Gut. Dann habe ich jetzt für dich hier deine Glückfinderfragen. Also die Glückfinderfragen für dich. Laszlo, was bedeutet glücklich sein für dich?
In der Hängematte zwischen meinen zwei Kirschbäumen bei super gutem Wetter daliegen und einfach fühlen, dass alles in Ordnung ist. Und zwar alles, auch Sachen, die wir gemeinhin oder Erlebnisse, die wir gemeinhin als nicht so toll bewerten. Es ist einfach alles in Butter, auch wenn ich dabei zum Beispiel Schmerzen habe. Letztes Jahr hatte ich einen Herzinfarkt und ich war während des Herzinfarktes, fand ich das super geil. Ich fand, das gehört dazu. Also nicht für jeden, ja. Wenn man sich das ersparen kann, kein Thema, dann soll man sich das ersparen. Man nehme was anderes dafür, weil jeder erleidet oder muss irgendwas erleiden. Und das gehört zum gesamten Programm dazu. Also es ist nicht, Ferienanlagen, Robinson oder...
Robinson Club, ja.
Es ist nicht alle all inclusive. Auch die Scheiße, die gehört auch dazu. Und... es ist in Ordnung. Wir gehen so selbstverständlich davon aus, dass wir unversehrt sind. In der heutigen Zeit kann man größtenteils davon ausgehen. Ich bin noch aufgewachsen, da habe ich Leute auf Rollbrettern gesehen. Die hatten keine Beine. Das war noch so Kriegsreminiszenzen. Es war nicht immer selbstverständlich, dass wir unversehrt sterben werden. Wenn es passiert, wunderschön. Ja? Und wenn nicht, es gehört dazu. Es mag wehtun. Aber es ist Teil des Gesamtpaketes. Und das zu wissen, das ist für mich Glück.
Okay. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich.
Okay. Spielst du Lotto?
Nee, aber nur, weil ich es vergesse.
Glaubst du, dass Geld glücklich macht?
Glücklich nicht, nein. Es beruhigt ein bisschen, aber glücklich nicht, nein.
Okay. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich bin glücklich, weil ich liebe und weil ich geliebt werde.
Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest und dem jüngeren Laszlo begegnen könntest, was würdest du ihm sagen wollen?
Oh, viel, sehr viel. Ich glaube, es würde anfangen mit, Alter, entspann dich. Es ist viel leichter, als du denkst.
Und so lassen wir den stehen. Laszlo, letzte Frage, Bücher. Gibt's Bücher, Podcasts, außer dem Glückfinder-Podcast, aber andere Podcasts oder Bücher, die du empfehlen möchtest, wo du sagst, die hast du gelesen, findest du lesenswert? Findest du interessant? Haben dich vielleicht ein Stück weitergebracht? Gibt's irgendwas?
Es gibt einen Podcast von einer Freundin, von Sandra Eversberg. Den finde ich klasse. Der gibt viele so Tipps und Hinweise auch so für den Umgang im Alltag mit den kleineren Schweinereien, die einem so immer wieder begegnen oder die sich im Kopf eingenistet haben. Oder? Buch. Ich habe kürzlich ein wundervolles Buch gelesen. Ein Roman. Also nichts, was irgendwie seelisch-geistig weiterbringt oder vielleicht doch. Ein Roman, der heißt Der Mann mit den schönen Füßen von einem Finnen, Alto, Lapisis Larsen, ich weiß es nicht. Also ein Finne, Alto, irgendwas, Der Mann mit den schönen Füßen. Wunderbares Buch.
Darauf werde ich verlinken, ich werde es raussuchen. Falls ich es nicht finden sollte, rufe ich dich nochmal an, musst du mir den finnischen Namen nochmal schicken. Aber ansonsten werde ich auf beide Bücher verlinken. An der Stelle gibt's für mich, von mir, für dich meine ich natürlich noch das Glückfinder. Oh, guck mal, da ist es schon. Das Glückfinderbuch als kleines Gastgeschenk. Danke. Lieber Laszlo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so offen und so ehrlich Einblick in dein Leben gegeben hast, wie du es erlebt hast, wie es für dich war, was die Irrungen und Wirrungen sozusagen war, wie schön der Ausgang ist. Es macht riesig viel Spaß zu sehen, wie begeistert du heute von dir selbst und von deinem Leben und von den Möglichkeiten bist. Und es ist spannend für mich gewesen zu sehen, dass auch bei dir sozusagen teilweise Ängste und Zweifel da waren und wie du damit umgegangen bist. An der Stelle vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke
und
dir,
alles, Chris. Alles Gute und viel Spaß beim Dreh.
Dankeschön.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.